Es ist meiner Frau und mir vergönnt worden, auf dieser Reise so manche alte Freunde zu begegnen, aber auch neue Freunde zu machen. Es ist eine gesegnete Reise gewesen und wir stehen jetzt kurz vor der Rückreise. Wir sind so dankbar für alle Gastgeber, die uns beherbergt haben. Man durfte so ein Stück zu Hause erleben. Da hebt sich die Frage, was ist denn eigentlich ein Zuhause? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wann ist man zu Hause und wann ist man nicht zu Hause? Wenn ich sage, wir haben ein Zuhause erlebt hier und da bei unseren Gastgebern, dann will ich damit sagen, dass wir dort verweilen durften, wie wenn wir wirklich zu Hause wären in Kanada. Und was macht man dort? Ein Zuhause ist der Ort, wo man sich erfrischen darf, wo man sich ausruhen darf, wo man etwas für sich sein darf und für die, denen man nahe ist oder die einem nahe sind. Ja, wo man Friede und Liebe pflegen darf. Ein Zuhause ist aber nicht nur das. Das haben wir erleben dürfen auf dieser Reise. Aber jedes Mal, wenn wir irgendwo untergebracht waren, wussten wir, das sind beschränkte Tage. Früher oder später müssen wir weiterreisen. Und auch unser Zuhause in Kanada ist beschränkt. Wir haben hier in Europa gelebt, in verschiedenen Ländern. Meine Frau und ich sind im Gesamten in unserem Eheleben, ich denke, gut 35 Mal umgezogen. Waren wir zu Hause an irgendeinem dieser Orte? Ja, aber auch da nur auf beschränkte Zeit. Wir mussten wieder weiterreisen. Und auch jetzt, wo wir in Kanada schon einige Jahre sind, fast 10 Jahre, sind wir nicht in dem Sinne zu Hause, dass wir dort bleiben werden. Wir haben eine Bleibe, aber sie ist nicht letztlich eine Bleibe. Die Tage sind begrenzt. Ein Termin ist gesetzt, den kenne ich nicht, aber er ist da. Und eines dieser Tage muss ich weiterziehen, auch aus dem Hause, wie Paulus sagt, des Leibes, des Körpers. Und dann ist die Frage, wo geht's hin? Habe ich ein anderes Zuhause, wo ich nicht mehr davon muss? Die Schrift spricht von einem solchen Zuhause. Gott hat die Art und Weise, wenn wir uns hier in dieser Welt zu Hause fühlen, wir haben eine Adresse, wir haben ein Haus, eine Wohnung und wir dürfen uns da ausruhen, wir dürfen mit unseren Lieben dort verweilen, wir dürfen die Musen pflegen. Aber er hat die Art und Weise, irgendeinen Dorn in unser Nest hineinzulegen. Man sagt uns, dass Vögel, dass gewisse Vögel, wenn die Jungen dabei sind, Flügge zu werden, dass die Eltern irgendeinen, ja, einen Stachel oder einen Dorn ins Nest legen, damit die Jungen sich nicht mehr so wohl fühlen im Nest, sondern raus wollen. Gott hat die Art und Weise, das bei uns zu machen. So oft haben wir uns so schön eingerichtet, und dann kommt etwas und es ist nicht mehr so bequem, als wir es uns vorgestellt hatten beziehungsweise uns eingerichtet hatten. Gott sorgt dafür, dass wir nirgends auf dieser Welt wirklich zu Hause sind. Wer als Christ sich in dieser Welt zu Hause fühlt, da frage ich mich, ob er in Anführungsstriche vielleicht Christ ist. Was ist dann mit deinem Christsein, dass du dich hier in dieser Welt so zu Hause fühlst? Unser Zuhause ist anderswo. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. In 5. Mose, Kapitel 33, lesen wir in Vers 27, eine Wohnung und eine Zuflucht ist Gott, der von alters her ist, und unten sind ewige Arme. Immer wieder wurden wir von der Erde emporgehoben auf dieser Reise. Es ging in die Luft per Flugzeug. Aber da durften wir jedes Mal wissen, unten sind ewige Arme, die uns tragen. Man staunt, wie eine so große Maschine es fertig bringt, tatsächlich flügge zu werden, wie man sagen könnte. In die Luft zu reisen und dort einfach zu schweben für mehrere Stunden. Aber jede Maschine ist irdisch. Und früher oder später kommt sie wieder runter. Sie kann nicht oben bleiben. Und manch eine Maschine kommt eher zu Lande oder zu Wasser, als vorgesehen war. Unten sind ewige Arme, ob so ist oder so. Wer ein Kind dieses lebendigen Gottes, der von alters her ist, wer sich das nennen darf, der weiß, dass Gott eine Wohnung und eine Zuflucht ist. Im Hebräischen hat es da nur ein Wort. Ich habe zwei Wörter gebraucht, Wohnung und Zuflucht. Denn das hebräische Wort bedeutet beides. Wir dürfen bei unserem Gott, der von alters her ist, ja von Ewigkeit her, wir dürfen bei diesem Gott Zuflucht nehmen aus der Not dieser Welt. Und in dieser Welt ist es so, dass sehr viel Not ist. Man sagt, wir würden in einer gefallenen Welt leben. Das dürfen wir eigentlich nicht sagen, weil die Bibel das nicht sagt. Die Bibel sagt, dass der Mensch gefallen ist und wir leben unter gefallenen Menschen und sind Menschen, die in die Sünde fielen, in Adam und Eva. Aber unsere Umwelt ist nicht gefallen. Der Begriff gefallen ist ein Begriff, den man in christlichen Kreisen, in dem Glaubensgut der Heiligen Schrift, mit Sünde in Verbindung bringt. Wir sagen von jemandem, und wir bedauern es, er ist in Sünde gefallen. Adam und Eva fielen in Sünde. Aber die Umwelt von Adam und Eva fiel nicht in Sünde. Das macht Paulus in Römer 8 sehr klar. Sie, die Schöpfung, hat keine Schuld. Bei ihr ist die Ursache nicht zu suchen, dass sie in dem Zustand ist, in der sie sich jetzt befindet. Ja, wo liegt denn die Ursache? Was ist denn die Ursache von Krankheit und Not in dieser Welt? Es gibt solche, die wollen sagen, das ist der Teufel, der das herbeigeführt hat. Nein, das stimmt auch nicht. Der Teufel hat die Eva versucht und der Adam wurde versucht. Und der Teufel versucht es immer noch mit uns. Und wir haben gehört, wie er es bei Jesus versuchte. Aber der Teufel bringt nicht die Not in die Welt, die auf die Sünde folgt. Er ist der Versucher, wir sind die Sünder und die Folgen der Sünde kommen weder vom Teufel noch von uns. Die Folgen, unsere ganze Not kommt von Gott, von einem heiligen Gott, der keine Sünde dulden darf. Und kann. Deine Augen, sagt Nahum der Prophet, sind zu heilig, dass sie die Sünde ansehen könnte. Er weiß um sie, aber er darf sie nicht dulden. Er muss sie bestrafen und er wird sie eines Tages beseitigen. Die Not, in die die Welt gekommen ist, Menschen und ihre Umwelt, die kommt von Gott und das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Das sollten wir uns merken. Alle unsere Not kommt von Gott. Gott kann manchmal Menschen und Situationen gebrauchen. Auch Sünder kann er gebrauchen. Er konnte einen Nebukadnezar, einen heidnischen König, gebrauchen, um Israel zu strafen. Konnte dann aber auch Nebukadnezar selbst wieder bestrafen, wenn es zu weit ging. Das kann er. Er kann selbst den Teufel gebrauchen, aber er bestimmt. Und deshalb kann Paulus im selben Kapitel, Römer Kapitel 8, sagen, für die, die Gott lieben, dient alles zum Wohl. Alles, was in unser Leben hineinkommt, war von Gott bestimmt. Und das Kleinste dürfen wir aus seiner Hand nehmen. Gott sorgt dafür, dass wir in dieser Welt nicht zu stark zu Hause sind. Denn wir sind nicht bestimmt für diese Welt. Wir sind für eine andere Welt, für ein anderes Zuhause bestimmt. Die Umwelt des Menschen beginnt mit dem Körper. Das ist unsere erste Wohnung gleichsam. So nennt sie Paulus. Unsere nächste Umwelt ist die Luft. Oder wir könnten sogar bei der Kleidung beginnen. Gott hat den Menschen Kleider gegeben. Die Luft, in der wir leben, die Erde, die Umwelt, die weitere Umwelt. Alles das ist in Mitleidenschaft gezogen. Lesen Sie mal einmal 1. Mose 3. Da steht genau geschrieben, was Gott verfügt hat, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Das sind Beispiele, die aber in Römer Kapitel 8 gedeutet werden. Paulus fasst das zusammen und sagt, es ist der Tod, der Schatten, die Vergänglichkeit eingezogen in diese Welt und alles vergeht, alles. Das beginnt bei unserer ersten Umwelt, bei unserem Körper. Er wird älter und er wird sterben und zerfallen. Unsere Kleider, die wir tragen, werden alt, unsere Autos, unsere Wohnungen. Nichts ist bleibend, von bleibender Bedeutung. Alles wird vergehen, früher oder später. Dieses Haus, das so schön erbaut wurde, wird vergehen, wird weggerissen werden, früher oder später. Diese schöne Welt, in der wir uns so schön versuchen einzurichten, die wird vergehen. Daran müssen wir uns erinnern. Das hat Gott so gemacht. Damit wir ihn suchen, sagt Paulus in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Gott setzt dem Menschen Grenzen, Zeitgrenzen, geografische Grenzen. Er zieht neue Grenzen in unserem Leben, bis hierher und nicht weiter, heißt es. Und jetzt ist es fertig mit dieser Etappe. Gott setzt dem Menschen Grenzen. So sagt es Paulus, damit der Mensch Gott suche. Warum wurde Deutschland in zwei Länder aufgeteilt? Warum wurde die Grenze gezogen? Damit die Deutschen Gott suchen möchten. Warum wurde Vietnam geteilt in zwei Länder? Damit die Vietnamesen Gott suchten. Warum wurde Korea in zwei Länder geteilt, die noch bestehen? Damit die Koreaner Gott suchten. Und warum hat Gott in unserem Leben immer wieder Grenzen gesetzt und gezogen? Damit er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Und wir bei ihm das suchen, was wonach uns verlangt. Eine Wohnung und eine Zuflucht aus der Not dieser Welt ist Gott, der von alters her ist. Und unten, während wir noch in dieser Welt sind, währenddessen wir immer noch eine Wohnung haben dürfen bei Gott, unten sind ewige Arme, die uns überall tragen dürfen, wie eine Mutter ihr Kind trägt, wie ein Vater seinen Sohn trägt, schreibt Mose. Gott hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Ein schönes Bild. So trägt uns Gott, oder wie ein Adler seine Jungen trägt, wenn sie nicht mehr weiterfliegen können. Er ist sofort dabei und trägt sie auf Flügel oder Rücken. Eine Wohnung ist Gott und eine Zuflucht. Ist Gott meine Zuflucht? Bin ich dort zu Hause? Die Frage ist heute Morgen, wo wohne ich eigentlich? Wo ist meine Anschrift? Wie lautet sie? Eigentlich, die letzte, die eigentliche Anschrift. Wo halte ich mich auf? Wo ist mein Kopf? Wo sind meine Gedanken? Ich bin auf der Landwirtschaft aufgewachsen und wollte auch Landwirt werden. Ich war gerne dort. Aber schon zu jener Zeit waren meine Gedanken manchmal anderswo. Das war wahrscheinlich von Gott. Aber manchmal wohl nicht, denn ich hätte lernen sollen, mich auch zu konzentrieren. Mein Vater musste mich immer wieder daran erinnern, Junge, halt deine Gedanken bei der Sache. Schau auf das, was du machst. Lass deine Gedanken nicht weglaufen mit dir. Die Frage ist heute Morgen, wo sind meine Gedanken? Dort bin ich zu Hause. Da können wir uns prüfen. Wo gehen unsere Gedanken wie von selbst hin, wenn sie das tun dürfen, wenn sie einmal losgelassen werden? Wo gehen sie gerne hin? Was interessiert? Das ist meine Wohnung. Der Psalmist kennt die Not an dieser Stelle. Und er schreibt in Psalm 27, Vers 4, eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gerne. Das ist sein Verlangen, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn, dass ich die Lieblichkeit des Herrn schauen möchte in seinem Tempel. Das wünscht er sich. Wie kommt David auf diese Bitte? Ich nehme an, dass Samuel ihm einiges erzählt hat von seiner Kindheit und Jugend, wie er von seiner Mutter dort zurückgebracht wurde. Dort hatte sie ihn erbeten. Dort wurde er gleichsam seiner Mutter geschenkt im Glauben. Sie ging nach Hause und gebar ihn, brachte ihn wieder zurück nach einigen Jahren. Und dann dürfte Samuel erzählt haben von seinen Erlebnissen im Tempel oder damals in der Stiftshütte des Herrn. Und das hat in diesem jungen König ein Verlangen hervorgerufen, das auch zu erleben. Samuel muss ihm erzählt haben, wie schön es war in der Gegenwart Gottes. David ist oft auf der Flucht gewesen, musste um sein Leben fliehen. Aber er weiß, es ist ein Ort, da ist er geborgen, und von dem schreibt er immer wieder in dem Psalmen und singt davon. Und er betet, eines bitte ich vom Herrn, dass ich bleiben könnte im Hause des Herrn. Nicht immer ein- und ausziehen. Im Psalm 23 sagt er im letzten Vers, Und ich werde wiederkehren, so nach dem Grundtext. Er kommt von dort, er kommt aus der Hand Gottes, weilt auch dort immer wieder, aber muss immer wieder zurück in die Not dieser Welt und dort sein Leben führen. Aber er weiß, eines Tages werde ich zurückkehren und wohnen im Hause des Herrn auf lange, lange Zeit. Wir dürfen sagen ewiglich, weil wir das wissen. Aber der Schreiber, Dichter David drückt sich so aus, auf viele Tage. Als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren und ich sie besuchte und dann Abschied nahm, sagte ich ihr, wenn wir verheiratet sind, dann brauchen wir nicht mehr so Abschied zu nehmen. Wir haben uns tüchtig geirrt. Ich habe sehr, sehr oft Abschied nehmen müssen von meiner Frau, mit der ich dann verheiratet war. Von Kindern. Und das schmerzt. Und wenn ich dann wieder nach Hause kam, das war ein Feiern. Jetzt wieder da. David singt, eines Tages werde ich zurückkehren. Und dann werde ich in dem Hause des Herrn sein auf lange, lange Zeit. Da werde ich ausruhen dürfen. Und da werde ich die Lieblichkeit des Herrn schauen dürfen. Und ich werde nie mehr weg müssen. Kein Termin, keine Begrenzung der Zeit. Ewiglich dort, ewiglich zu Hause, ewiglich bei dem, nach dem sein Herz sich sehnte. Und er sehnt sich auch nach den anderen, die Gott lieben. Denn er schreibt in einem Psalm, mein Herz, meine Liebe ist dort, wo die sind, die Gott lieben. Das sind mir die Kostbaren. Das ist die kostbare Gesellschaft für David. Man kann zum Neuen Testament gehen und dasselbe Thema verfolgen. Und wer seine Bibel dabei hat, darf einmal den Epheserbrief aufschlagen. Dort haben wir einige Verse, die von unserem geistlichen Zuhause sprechen, das heißt von unserem eigentlichen. Epheser Kapitel 2, zuerst Vers 6. Dort lesen wir, und er erweckte uns. Da beginnt es. Wir waren tot. Paulus sagt das in den vorhergehenden Versen. Tot in Sünden, in Übertretungen. Aber er kam, durch seine Barmherzigkeit ist er gekommen und hat uns erweckt aus dem Tode, zusammen mit Christus. Er erweckte uns zusammen mit ihm, mit dem Auferstehenden, und setzte uns zusammen mit ihm, mit dem Auffahrenden, in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. Zusammen mit Christus versetzte er uns in Christus. Paulus geniert sich nicht, so zu schreiben. Wir würden etwas zurückhaltend sein, uns so auszudrücken. Zweimal so von Christus zu sprechen, das ist ein bisschen nahe. Das eine ist dieses Thema, das andere ist das Thema, würden wir sagen. Einiges geschieht durch Christus und dann würden wir das Thema besprechen. Aber dann können wir auch davon sprechen, dass wir in Christus sind. Aber Paulus sagt, es geht ineinander. Durch Christus sind wir in Christus. Es ist durch das Heil, das Christus zu Wege gebracht hat, durch Sterben, Auferstehen, Himmelfahrt, und sich setzen zur Rechten des Vaters, dass wir jetzt, die wir zu ihm gerufen und gefunden haben, dass wir jetzt in ihm sein dürfen. Und wo ist Jesus? Er ist in den himmlischen Bereichen. Dort ist er jetzt, unsichtbar für uns, aber er ist dort. Und wir sind in ihm. Nun sind die himmlischen Bereiche nicht weit weg von hier. Nicht so und so viele Kilometer höher, als wir hier uns jetzt befinden. Die himmlischen Bereiche, die andere Welt, das Jenseits, ist nicht dem Irdischen, dem Diesseits überlagert. Das ist nicht wie ein zweistöckiges Haus, wo wir Parterre haben und dann das obere Stockwerk. Und dies wäre jetzt unsere Welt und das obere Stockwerk wäre jetzt der Himmel bzw. das Jenseits. In der Heiligen Schrift sind diese zwei Welten, Welten, die ineinander gehen. Die geistliche Welt ist nicht begrenzt durch die Grenzsetzungen dieser Welt. Hier hört die Kanzel auf. Ich bin jetzt hier innerhalb dieser kleinen Wände. Sie sitzen auf einer Bank und die Bank hat Maße. Dieses Haus hat Maße. Es beginnt irgendwo und hört irgendwo auf. Aber nicht so die geistliche Welt. Die Gegenständlichkeit, die Objekte, die Gegenstände der geistlichen Welt sind nicht so beschaffen wie diese materiellen Gegenstände. Wir wissen, dass der Auferstandene ohne weiteres durch verschlossene Türen kommen konnte. Das Jenseits und die jenseitigen Personen, die Engel und Gott, für die ist die Materie dieser Welt kein Hindernis. Auch die Luft nicht, auf die ja eine gewisse Densität hat, sodass ein Flugzeug darauf ruhen kann. Nein, die jenseitige Welt vermag mit dieser verwoben zu werden, vermengt zu werden. Ein kleines Beispiel. Wir wissen von dem Elisa, dass er in Not kam. Das Land Israel, der nördliche Teil, war bedrängt von den Feinden im Osten. Immer wieder zogen sie ins Land und verheerten dort die Gegend. Und man suchte den Elisa schließlich, denn sie hielten ihn verantwortlich, weil er immer wieder dem König sagte, wo die Feinde des Truppen sich aufhielten, dann konnten sie sich schnell wehren. Dann sagten sie sich, wir müssen die Ursache beheben. Und dann fanden sie heraus, dass er zu Dothan sich aufhielt. Und dann haben sie die Stadt Dothan umzingelt mit ihren Truppen. Und der Diener von Elisa, der sieht das, der nimmt das wahr. Und er bekommt es mit der Angst zu tun. Und wendet sich an seinen Meister Elisa. Und Elisa, wir wissen es, er betet. Herr, tu ihm die Augen auf. Und was sah der Diener dann? Er sah, dass innerhalb des Kreises der Umzingelung dieser Truppen noch ein Kreis war von himmlischen Soldaten. Und diese beschützten Elisa und seinen Diener. Die waren da, bevor dieser Diener sie sah. Die waren immer da, wo Elisa war, aber man sah sie nicht. Sie sind auch heute Morgen hier und sie beschützen uns. Sie sind bei uns gewesen auf unserer Reise. Wir haben sie nicht gesehen, aber die Bibel teilt uns von der Wirklichkeit dieser gegenwärtigen himmlischen Wesen, die uns begleiten, mit. Die teilt uns davon mit. Also, wir sind im himmlischen Bereich, aber der himmlische Bereich ist unter anderem auch hier heute Morgen. Vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst gewesen, aber Jesus ist heute Morgen hier. Gott ist hier, der Heilige Geist ist hier, seine Engel sind hier. So wahr, wie wir hier sitzen und einander sehen, so wahr sind hier die Engel und Gott. Sind wir so zu Hause in den himmlischen Bereichen, dass wir daran denken, dass uns das bewusst ist, wie es Elisa bewusst war. Der wurde keineswegs unruhig, als er feststellte, dass die feindlichen Truppen die Stadt umzingelt hatten. Er wusste, dass er bewahrt wurde von himmlischen Truppen. Deshalb hat er auch gebetet, dass der Herr seinem Diener die Augen auftue. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir in himmlischen Bereichen unser eigentliches Zuhause haben und dort noch in Christus sind, dann kann uns nichts, keine Gefahren dieser Welt anhaben. Dann sind wir wohl aufgehoben. Dann ist Gott unsere Wohnung und unsere Zuflucht. Wir wollen weiterlesen, aber die Gedanken, die wir dort uns anschauen wollen, sind etwas andersartig. Und es liegt sehr viel in dem späteren Text in Kapitel 2. Deshalb schlage ich vor, dass wir eine Pause machen. Und vielleicht wollen wir ein Lied singen und dann mache ich Fortsetzung.